hoch virtuos Mona Ott mit Rimski-Korsakows Hummelflug, toll interpretiert, um musikalische Überflieger, allerdings sicherlich sehr elegante, geht's bei Taktlos, Ausgabe 113. Am Mikrofon begrüßt sie Theo Geißler. Wir sind zu Gast im wirklich eindrucksvollen Konzertsaal Solitär des Salzburger Mozarteums. Dieses Institut genießt Universitätsstatus und ist unter anderem eine international inzwischen sehr renommierte Ausbildungsstätte für Ausnahmeinstrumentalisten. Auch für Ausnahmeinstrumentalisten. Die werden ja gelegentlich gern auch Wunderkinder genannt, dann bestaunt und auch beneidet. Wir wollen uns heute unter anderem aber auch mit den Schattenseiten einer solchen Exzellenzexistenz auseinandersetzen. Im Konzertsaal gefeiert, in der Schule gefeuert, haben wir ein bisschen provokativ getitelt. Und die Rolle des Provokateurs muss wahrscheinlich heute mal ich ausnahmsweise übernehmen, denn die 7 Expertinnen und Experten, die hier versammelt sind, sind durch die Bank derartig musikaffin und deshalb vielleicht ein ganz klein bisschen parteiisch. Ich werde versuchen, mich gegen diese geballte Kraft zu stemmen. Als Ersten begrüße ich den Lehrer unserer Hummelflug-Solistin. Wer sich irgendwie mit Klavier beschäftigt, der kennt ganz einfach Karl-Heinz Kämmerling. Er unterrichtet jetzt hier in Salzburg die Exzellenzpianistinnen und Pianisten. Und jetzt aber Hand aufs Herz, Herr Kämmerling, hat es für Sie auch eine Rolle gespielt, wie es der Frau Ott so ganz privat persönlich geht im Rahmen Ihrer Lehrtätigkeit?
Ich fange mit einer ungewöhnlichen Antwort an. Eine Fermate kam zum Doktor und sah sehr erschöpft aus. Und der Doktor sagt zu ihr: Liebe Fermate, wie geht es Ihnen denn? Und sie sagt: Ich kann es nicht mehr aushalten. Und solche Gedanken kommen einem dann auch, wenn man in einem längeren Zeitraum, nennen wir das mal so, mit Begabungen, Hochbegabungen, Talenten zu tun hat. Das ist eine ungeheure Spannung, unter der man steht. Und das ist keineswegs nur eine musikalische Spannung, denn der gesamte Hintergrund, und dabei kann ich Ihre Frage beantworten, erfordert mindestens ebenso viel Teilnahme, Beobachtung, Mitfühlen wie die ganze musikalische Seite. Und man kann sich kaum vorstellen, wie wichtig es ist, in jedem Moment ganz und gar dabei zu sein und ganz und gar da drin zu stecken. Also ja, auf Ihre Frage, ob man auch im Privaten dabei ist, ganz und gar.
Was Karl-Heinz Kämmerling hier in Salzburg fürs Klavier bewirkt, schafft Igor Osim für die Geigerinnen und die Geiger, hat ein musikalisches Ausnahmetalent, gerade wenn es früh gefördert werden soll, überhaupt noch die Chance auf ein normales Schülerdasein nebenbei, frage ich mal. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Die Frage ist nicht ganz leicht und nicht ganz eindeutig zu beantworten. Die Schule hat sich in den letzten 10, 20 Jahren sehr verändert. Die Anforderungen an die jungen Leute auf der Geige haben sich aber auch verändert. Man erwartet unerhört viel. Und wie man das in einen Einklang bringen kann, ist nicht immer leicht. Es hängt sehr viel von der Schule ab. Es hängt natürlich auch von den Schülern ab. In meiner Erfahrung ist es eher so, dass die Studenten, die jungen Studenten, die sehr begabt sind auf dem Instrument und musikalisch sehr begabt, das sind meist auch Kinder, die überdurchschnittlich intelligent sind und in der Schule eigentlich sehr wenige Schwierigkeiten haben. Das ist eher meine Erfahrung. Es gibt wohl Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen. Niemand entspricht immer der Norm. Aber meine Erfahrung ist, dass die Schüler mit der Schule gut zurechtkommen. Sei es denn, dass sie einen besonders schwierigen Schuldirektor haben oder irgendeinen besonders schwierigen Klassenlehrer, der ihnen ein bisschen im Weg steht, dann wird die Angelegenheit sehr viel schwieriger. Aber Ich glaube, da müssen wir jemanden fragen, der es tatsächlich noch macht.
Machen wir auf der Stelle. Wir haben die Chance, die Nagelprobe auf Ihre Aussage zu machen. Ich stelle jetzt der Lea Biringer keine exorbitanten Quizfragen. Ich bin überzeugt, dass sie intelligent ist, hochintelligent ist. Wie waren Sie in der Schule?
Ich würde sagen, ganz gut. Also ich hatte nicht übermäßig viele Probleme. Eher mit den Lehrern, die dann sehr nicht so kooperativ waren, was Beurlaubungen betrifft zum Beispiel. Aber mit dem Schulstoff hatte ich eigentlich keine Probleme.
Wie sah denn zu der Zeit so Ihr Alltag aus? Wie viele Stunden üben, wie viele Stunden Hausaufgaben, wie viele Stunden Kontakt mit Freunden und Freundinnen, so zwischen 14 und 17, frage ich mal.
Also die Schule ging meistens bis 2 oder 3 Uhr. Und dann, muss ich sagen, habe ich mich meistens ins Bett gelegt. Die Hausaufgaben habe ich auf den nächsten Tag verschoben. Die habe ich meistens dann in Freistunden oder in Pausen gemacht. Ja, und dann habe ich eben ein paar Stunden geübt und dann ins Bett.
Haben wir nicht so ein bisschen die Social Relationships gelitten?
Wirklich gute Freunde haben das verstanden, was man getan hat. Und es hat sich dann auch manchmal einfach nur auf Telefonate beschränkt. Und dann hat man auch mal gesehen, wer die richtigen Freunde sind. Und ja. Aber man hatte auch immer, also ich hatte immer genug Zeit, um irgendwelche Kontakte zu pflegen.
Als vierten Experten in unserer Runde begrüße ich unseren Gastgeber hier in Salzburg, Reinhard von Gutzeit. Er ist noch relativ frischer Rektor hier am Haus und er ist Vater musikalisch hochbegabter Töchter. Ist das ein Engelsflug, so eine reine Freude über all die Erziehungs- und Entwicklungsjahre hinweg, wenn man Töchter hat, die im eigenen Fachbereich so toll wirken?
Das war für uns eine wunderbare Zeit mit den Kindern, aber auch problembeladen, das muss man schon sagen. In der Schule, was ich eben gehört habe, da fiel mir ein, dieses Bild, alle Lehrer sagen, ich bin der Wichtigste zu den Schülern. Und die musikalisch Ambitionierten, Hochambitionierten sind die Provokation schlechthin, weil sie nämlich ausstrahlen, Schule ist für mich das Zweitwichtigste, die ganze Schule. Das Wichtigste für mich ist die Musik und das ist so schwer auszuhalten. Wir hatten es damals besonders schwer, weil die Kinder ein Klaviertrio hatten, was sehr viele Konzerte hatte. Das heißt, die Probenarbeit Hannover, Bochum, dann Hannover, Linz, das war mit den Konzerten und Reisen gar nicht hinzubringen. Und dann wurde der Ausweg Fernkurs gewählt. Was das Wissen angeht, perfekt, aber trotzdem bleibt vieles auf der Strecke und die Kinder haben das hinterher sehr oft bedauert. Und wenn sie dann im Fernsehen die Feuerzangenbowle gesehen haben, haben sie ganz traurige Augen gemacht und gesagt, da fehlt mir eine wesentliche Erfahrung im Leben.
Waren Sie ein Schlittschuhvater, der die Töchter so ein bisschen angetrieben hat?
Ich finde überhaupt nicht, die Kinder finden ja.
Ja, musikalische Begabung früher kennen und fördern, das haben sich Ute Hasenauer und Andreas Weber hier in Salzburg zum Beruf gemacht. Ute Hasenauer in Köln, Pre-College heißt das Schlagwort des Kölner Instituts. Und es bedeutet die Frühförderung eines Musiktalents auf höchstem Niveau, nämlich im Rahmen einer Hochschulausbildung. Ich darf Sie, Frau Hasenauer, und Sie, Herrn Weber, bitten, vielleicht im Duett sogar, den Zuhörern zu erklären, was so ein Institut leisten kann und wie sich Ihre Institute möglicherweise unterscheiden. Fangen wir mit Frau Hasenauer an.
Ja, also das Pre-College Cologne ist zu einer ähnlichen Zeit gegründet, wie wir gestern festgestellt haben, wie das Leopold-Mozart-Institut hier in Salzburg. Und wir in Köln bieten ein Frühstudium an mit einem umfassenden Fächerangebot, vorzugsweise an den Wochenenden, um gerade diese Schulprobleme zu vermeiden. Wir haben ähnliche Teilnehmerzahlen und sicherlich auch ähnliche Ambitionen in dem Unterrichtsangebot.
Andreas Weber.
Ich darf das vielleicht noch etwas ausführen und vielleicht eine ganz kurze Bemerkung voranstellen. Die Hochbegabungs- oder Frühbegabungsfindung und Förderung halte ich für ein ganz besonders wichtiges Anliegen, auch einer universitären Ausbildung. Wir haben da alle Spielarten und wenn ich ganz kurz mal ganz steil oben auf die Pyramide gehen darf, Sie kennen wahrscheinlich diese frappierenden bis schockierenden, spektakulären Inselbegabungen von Menschen, die drei verschiedene Musikstücke gleichzeitig aufführen können. Ich gehe eine kleine Stufe hinunter und da finden wir immer noch so spektakuläre Ereignisse, wie es berichtet wird von Martha Argerich, die mit 8 Jahren Schumann-Konzert gespielt hat, oder der 7-jährige Claudio Arau, der am Sternischen Konservatorium in Berlin vorgestellt wurde als Stipendiat der chilenischen Regierung. Und er hat einem jungen Lehrer dort vorgespielt und er fragte ihn, was möchtest du spielen? Und Claudio Arau hat gesagt wohl, dem Vernehmen nach, was wollen Sie denn von Bach hören? Und nachdem er gespielt hat, hat dieser Lehrer es abgelehnt, Claudio Arau zu unterrichten. Und dieser Lehrer hieß Edwin Fischer. Also ich möchte darauf hinweisen, was für eine besondere Aufgabenstellung es ist, dass wir diese auch hohen biografischen Risiken und biografischen Höckrigkeiten, die so eine Hochbegabungsausbildung und Förderung beinhaltet, die begleiten zu können und zu dürfen.
Frau Hasenauer, wie findet man denn diese jungen Spitzenbegabungen überhaupt raus? Es ist ja wie eine Suche nach einer Stecknadel im Heuschober, nach der berühmten.
Also ich denke, zunächst ist es wichtig, dass die Bevölkerung einfach Kenntnis hat von diesen Instituten, dass es diese gibt und dass diese auch in aller Munde sind. Natürlich suchen schon viele Eltern den Rat von namhaften Pädagogen und so spricht sich das einfach herum unter Eltern, unter Schülern, unter Studierenden, dass wir diese Angebote machen, umfassende Angebote vor allen Dingen anbieten. Und dann bewerben sich entsprechende Kinder und Jugendliche zu den Eignungsprüfungen. Und wir in unserem Haus in Köln haben eine große Kommission bei den Eignungsprüfungen. Das heißt, dass wir haben das bieten jetzt im Moment das an für Pianisten und Streicher und haben dann sämtliche Professoren eingeladen, die sozusagen darüber entscheiden, ob ein Kind geeignet ist für diese Förderung oder nicht. Aber im speziellen Fachlichen ist natürlich das Erkennen einer Hochbegabung eine ganz feine Angelegenheit, die die Erfahrungswerte der Pädagogen benötigt.
Unseren Kreis der Experten rundet als 7. Thomas Rietschel. Er ist Präsident der Frankfurter Musikhochschule und auch Vater einiger Kinder. Ich frage ihn, Hochspezialisierung im Kindesalter und sei es im wunderbaren Feld der Musik, kann und darf man das verantworten?
Ich kann das schwer beurteilen. Ich habe keine hochbegabten Kinder. Ich glaube, ich bin auch ganz froh drum, weil ich eigentlich auch erlebe, wie gefährlich es sein kann. Im Inneren wünscht man sich's ja dann auch manchmal, aber ich kenne von mir selber auch die Gefahr dann, gerade wenn man Musik besonders liebt, dass man dann manchmal auch denkt, die Kinder müssen das verwirklichen, was man selber nicht geschafft hat. Das ist auch das Phänomen, was ich bei denen, vorhin ist es ja angesprochen worden, den sogenannten Eislaufmüttern dann schon manchmal erlebt habe und was ich für so gefährlich halte. Ich will aber noch einen anderen Aspekt so jetzt in die Diskussion bringen, weil es ist natürlich jetzt immer davon die Rede, es sind wunderbare Einrichtungen, Pre-Colleges, und wenn man sehr bewusst auch damit umgeht, mit den Hochbegabungen, dann gibt es, glaube ich, noch eine ganz, ganz gefährliche Klippe. Das ist nämlich die, wenn der Schonraum der Hochschule verlassen wird. Und dann beginnt letztendlich der gefährlichste Teil für diese Hochbegabungen. Und das ist vielleicht auch der, über den man auch noch mal sprechen sollte, denn es gibt ganz, ganz viele, die trotz Hochbegabung dann nachher auch gescheitert sind.
Das werden wir im Rahmen des heutigen Abends hier noch thematisieren. Wir hören jetzt erst ein weiteres Qualitätsbeispiel aus dem Salzburger Institut für Hochbegabtenförderung, nämlich ein Geschwisterpaar, das uns auf zwei Flügeln was ganz Überraschendes bieten wird.